In meinem nächsten Leben werde ich garantiert Verkehrspolizist für Fahrradfahren. Und nicht, weil es so geil ist, eine Uniform zu tragen, finde ich gar nicht, sondern die würde ich auch gar nicht brauchen, sondern einfach, weil ich immer wieder sehe, wie wichtig es wäre, zu wissen, wie man links abbiegt. Das wissen die meisten nicht.
Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Heute spreche ich mit Matthias Matschke. Matthias ist seit Jahren einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Ihr kennt ihn vermutlich aus Krimiserien wie dem Polizeiruf in Magdeburg oder diversen Tatortfolgen oder als Professor T. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die vor dem Bildschirm lieber lachen, als auf Mordermittlungen zu gehen, ist euch Matthias vielleicht in der Heute-Show begegnet, bei Sketch History oder an der Seite von Anke Engelke und Bastian Pastewka. Matthias steht aber nicht nur liebend gerne vor der Kamera, er sitzt auch ziemlich gern im Sattel. Und das seit Jahrzehnten fast jeden Tag. Was das in Berlin bedeutet, wo Matthias seit knapp 30 Jahren lebt, wird er uns in dieser Podcast-Folge berichten. Wir sprechen über die Ignoranz von Autofahrern, über Mobilität im Fernsehen, seine Wiedergeburt als Verkehrspolizist und peinliche Radtouren mit seinem Vater. Außerdem wollte ich wissen, warum er sich Ende letzten Jahres ein Lastenrad gekauft hat und wie er damit durch Berlin cruist. Ihr werdet merken, dass Matthias und ich keinerlei Aufwärmphase brauchen, sondern wir im Grunde sofort im Gespräch drin sind. Das liegt vor allem daran, dass Matthias und ich uns schon einige Jahre kennen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Hin und wieder war die Internetverbindung etwas instabil. Ich sage nur, willkommen im digitalen Deutschland. Deswegen ist die Tonqualität bei Matthias leider ab und zu etwas wackelig. Dafür bitte ich euch an dieser Stelle schon mal um Entschuldigung und hoffe, ihr hört trotzdem bis zum Ende durch. Ich verspreche euch, es wird sich lohnen. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Matthias Matschke. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Karl-Podcast.
Hallo, ich freue mich sehr.
Matthias, wann hast du zuletzt auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
Gestern. Zu meiner Mutter, also aus Mitte nach Charlottenburg. Das waren, glaube ich, 5,9 Kilometer, hat meine Fitnessuhr mir gesagt.
Genau, für alle, die es nicht wissen, Matthias wohnt in Berlin.
Ja, richtig, ja.
Welches Gefühl verbindest du mit dieser Radfahrt von gestern?
Also für mich ist Fahrradfahren immer auch ein Stück Freiheit. Also dieser Begriff Mobilität ist nicht nur sozusagen ein politischer, sondern auch ein genussvoller und persönlicher. Also mobil zu sein ist schon immer ein Traum und den mache ich mit jeder Fahrt, egal wohin sie geht, auch immer wieder ein bisschen wahr. Also sozusagen selbst entscheiden zu können, mich aufs Fahrrad zu setzen und dahin zu fahren. Diese Freiheit hatte ich nicht mal, als ich noch viel normaler Auto gefahren bin als heutzutage. Sondern das ist wirklich verbunden mit diesem Verkehrsgerät.
Das war jetzt eher so die Antwort, was Fahrradfahren allgemein für dich bedeutet. Aber ich kenne es auch von mir. Jede Fahrradfahrt ist irgendwie ein bisschen anders. Deswegen nochmal ganz konkret die Frage, die Fahrt von gestern. Ich meine, da kommen immer andere Leute an einem vorbei. Welches Gefühl verbindest du wirklich mit dieser Fahrt von gestern?
Wie war das gestern? Also gestern war sehr gutes Wetter, es war gar kein Regen zu befürchten, das war schon mal gut und es war nicht zu kalt und nicht zu heiß, weil ich oftmals dann entweder schwitze oder friere. Und es war teilweise wieder mal nicht ganz ungefährlich, das muss man leider auch sagen. Es gibt immer so neuralgische Punkte, wo man den Autofahrer nicht ausweichen kann. Und das konnte ich gestern auch nicht und da wird es manchmal immer wieder ein bisschen eng. Oder sowas wie links abbiegen, was ich eben auch ab und an normal machen muss. Ja, das war gestern auch wieder etwas kritischer.
Da sind wir auch schon mitten im Thema Radfahren in Berlin. Ist nicht so ganz ohne, oder?
Radfahren in Berlin ist leider wirklich ein großes Problem und es müsste das Gegenteil sein. Da bin ich fest von überzeugt und will auch dafür werben. Diese Stadt könnte problemlos wie andere Metropolen in Europa eine großartige Fahrradstadt sein. Warum? Es ist immer flach. Anstiege sind Witze. Das sind für andere Türschwellen, für andere Städte. Also von daher ist es wirklich, man kann hohe Geschwindigkeiten fahren, wenn man es denn könnte. Denn dagegen steht, glaube ich, das Selbstverständnis der anderen Verkehrsteilnehmer, die sich in der Fressordnung viel weiter oben sehen. Das ist das eine, das sind sozusagen die lebendigen Komponenten. Und die nicht lebendigen sind eben die Voraussetzungen, wie man fährt. Und die Fahrradwege sind ein Witz. Also ich fahre natürlich immer, so wie gestern auch, mit großer Freude über den 17. Juni, weil es was Erhabenes hat, in dieser langen Flucht entweder auf das Brandenburger Tor oder auf die Siegessäule zuzufahren. Aber wenn du einfach dauernd durchgeschuckelt wirst und denkst, ach, hätte ich doch eine Federung, weil der Fahrradweg einfach in einem katastrophalen Zustand ist und dann auch einfach irgendwo aufhört, dann macht das überhaupt gar keinen Spaß.
Und du lebst ja seit 30 Jahren in Berlin. Das heißt, relativ viel Fahrradfahrerfahrung in Berlin. Wie würdest du Leuten, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die nicht in Berlin Fahrradfahren gewöhnt sind, wie würdest du denen die Situation beschreiben? Weil Berlin hat zwar das neue Radwegegesetz beziehungsweise das erste Radwegsgesetz in ganz Deutschland, aber du hast gerade schon angedeutet, da gibt es ja noch erhebliches Verbesserungspotenzial.
Ich möchte mit dem Positiven anfangen. Also da, wo sozusagen diese Pop-up-Radwege, die es auch aufgrund der Pandemie dann verstärkt gab, also auch sowas wie Kantstraße oder auch die Friedrichstraße, das ist positiv zu bewerten, denn auf einmal hat man eine ganz andere, und jetzt kommt's, Street Credibility, denn da gehört ja, da bringen wir ja sozusagen unsere Muskelkraft auf die Straße und bewegen uns damit fort. Und das ist gut. Und auch dort, wo einfach, mir fiel es gestern wieder auf, wo der Fahrradweg fast so breit ist wie die Autospur, verstummt die Großprotzigkeit von den Autofahrern. Sondern denkt man auch so, na gut, wenn die jetzt so viel Platz haben, da muss ja irgendwie was dran sein. So, das ist so das Grundgefühl. Und da ginge noch viel mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Negativen, oder ich möchte es mal das Negative positiv formulieren, zu dem noch Verbesserungswürdigen, dass man wirklich danach schaut, dass man eine Parität herstellt. Ich bin grundsätzlich in meinem Leben für jede Form von Parität, dass man gleich aufgestellt ist. Und das müsste eigentlich bei den Verkehrsteilnehmern auch sein. Das ist momentan noch nicht. Das Potenzial, wie gesagt, hat die Stadt.
Siehst du da eher den Fahrradfahrer in der Pflicht, um für sich eine eigene Lobby zu sein? Ist die Verantwortung eher in der Politik? Wo siehst du da die effektivsten Stellschrauben? Ich meine, du, wie gesagt, fährst fast jeden Tag mit dem Fahrrad. Was kann man tun?
Nun, also Politik steht ja nie für sich, sondern Politik wird von uns gemacht. Ob wir das nun mittelbar machen durch unsere Wahlstimme oder ob wir das nun durch Beteiligung als politisch aktive Menschen tun, ist dabei gleichwertig wichtig. Denn das bedeutet natürlich, einmal müssen die gewählten Vertreter unserer Meinung die Möglichkeiten in die Tat umsetzen, qua Gesetz, das ist klar, das ist ja auch ganz simpler, der ganz simple Weg. Aber in der täglichen Umsetzung dessen, was möglich ist, sind wir in der Pflicht. Das heißt, wir sind als Fahrradfahrer verpflichtet, uns so zu benehmen, um das jetzt mal so kantmäßig zu sehr heruntergebrochen zu formulieren, dass wir so, wie wir behandelt werden wollen, im Straßenverkehr auch die anderen behandeln. Das heißt also, ich bretter nicht mehr über rote Ampeln zum Beispiel. Das ist eine simple Pflicht. Warum? Weil man damit ein denkbar schlechtes Beispiel ist. Und das muss gar nicht sein. Also man ist ja nicht schneller und man macht den anderen eigentlich nur vor, ey, ich bin eigentlich so eine Ratte, die sich irgendwie durch jedes enge Kanalrohr zwängen kann und ihr könnt mir gar nichts sagen. Man kann so dieses Robin Hood-mäßige machen, ist aber scheiße. Warum? Weil man damit nicht sozusagen klar macht, dass man ein ganz normales Anrecht hat, im Verkehr gleichberechtigt zu sein oder gleich den anderen zu sein. Und das ist das eigentlich Wichtige, was man sagen müsste. Ich fahre nicht mehr über rote Ampeln, ich halte mich an Fahrradwege, jetzt habe ich es. Ich fahre auf Fahrradwegen, selbst wenn sie holprig sind, und ich streite mich auch. Das muss man auch noch sagen. Also wenn jemand sich bei uns hier in Mitte, gibt es so eine markante Stelle, wo der Fahrradweg quasi zum Linksabbiegen auf die Fahrspur mündet und da stehen regelmäßig Autos, obwohl da eine dicke Haltelinie ist. Und da meckere ich schon mal gerne zurück, weil machen sich auch meine 30 Jahre Berlin bewährt, dass man auch, wenn man nichts zu sagen hat, ruhig mal zurückmeckert.
So ein bisschen Berliner Schnauze, also
muss man haben.
Ja. Wie gehst du da vor, wenn es zu diesem Konflikt kommt? Also versuchst du da eher irgendwie kompromissorientiert zu sein und die harmonische Lösung? Oder sagst du dann auch mal, Leute, so geht's nicht?
Also es kommt drauf an, was passiert. Es kommt auch drauf an, wer drin sitzt, wo man denkt, da macht es Sinn, sozusagen jemanden nicht nur zu vermitteln, dass er ein Arschloch ist, weil die meisten sind es wirklich nicht, das muss man anerkennen, sondern also wenn da einer denkt, er kann wirklich den sozusagen seinen minder bemittelten Selbstwert durch sein Auto aufwerten und durch seinen Fahrstil, dann habe ich schon Lust, mich mit dem zu streiten. Nicht bis aufs Messer, das ist Schwachsinn, wüsste nicht, wo das schon mal zielführend durchgeführt wurde. Aber hab schon Lust, Leuten zu sagen, und da ist natürlich Klugscheißer gefahren, deswegen muss man das auch kontrolliert tun, zu sagen, also das ist falsch, wo Sie gerade stehen. Sie müssen hinter der Haltelinie sehen, schauen Sie mal, da ist ein Fahrradsymbol auf dem Boden. Das soll so viel sagen, wie das ist für Fahrräder. Und manchmal geht das auch. Die Leute meckern da vielleicht nochmal zurück, aber es klickert vielleicht ein bisschen was durch. Das ist das eine. Das andere ist aber, ich bin ja nicht sozusagen der Verkehrskasper, der dann immer aufklärt, wie es eigentlich gehen sollte. Weil ich möchte ja eigentlich mich da in der, so wie Autofahrer von ihrem Selbstverständnis das auch tun, in den Straßen bewegen, ohne mich dauernd erklären zu müssen. Und das ist eigentlich mein Ansinnen. Und da kommen wir wieder zurück auf die Politik. Also je mehr Lobby die Politik macht für Fahrradfahren als Normalzustand, desto mehr Leichtigkeit kann ich überhaupt auch bringen. Für sich selbst Lobby zu sein, ist schwierig, denn dann bleibt es sozusagen bei dem Straßengemecker. Es sei denn, man macht es vielleicht über so ein Medium, wie wir das hier gerade tun, oder über andere, aber dann muss man wirklich daraus so was Größeres machen. Das ist schwierig. Und eins will ich noch sagen, also in meinem nächsten Leben werde ich garantiert Verkehrspolizist für Fahrradfahren und nicht, weil es so geil ist, eine Uniform zu tragen, finde ich gar nicht, sondern die würde ich auch gar nicht brauchen, sondern einfach, weil ich immer wieder sehe, wie wichtig es wäre zu wissen, wie man links abbiegt. Das wissen die meisten nicht und haben da vielleicht sogar irgendwann mal einen Fahrradwimpel bekommen mit 8 oder 9 oder 10 Jahren an ihr Fahrrad, aber das reicht nicht. Man muss wirklich wissen, wie man links abbiegt oder rechts oder sonst wie, um schadensfrei über eine Kreuzung zu kommen. Und dass man sozusagen lässig den Zeigefinger 3 Zentimeter nach links kein Andeuten dahin ist, dass man jetzt links abbiegen will. Und dass ein Schulterblick echt wichtig ist. Ja, denn man muss wissen, was um einen selbst herum passiert. Das ist unsere Verpflichtung für zur Rettung des eigenen Arsches.
Du hast es gerade gesagt, die Rettung des eigenen Arsches, weil als Fahrradfahrer ist man, wenn man in Gewichtsklassen spricht, immer unterlegen, wenn es irgendwie auf Autoverkehr kommt. Und würdest du sagen, Radfahren in Berlin ist gefährlich?
Radfahren in Berlin ist gefährlich. Das muss man leider so sagen. Aber wie gesagt, es ist nie zuträglich zu denken, ich bin eigentlich so eine kleine stechende Biene oder ich bin Robin Hood oder ich bin sowas. Das ist halt blöd oder mehr als das. Es ist einfach frustrierend. Und ich will aber diesen Frust nicht aufkommen lassen. Ich will sozusagen sagen, denken können, dass es anders geht. Da ist vielleicht, steht uns das deutsche Wesen entgegen, so dieses, ich lass mir aber meine Freiheit nicht nehmen und dieses und jenes von allen Seiten, dass man sozusagen denkt, dass die große Freiheit liegt in der Möglichkeit von allen. Und das heißt damit, dass man versucht, sich so zu benehmen, dass alle wirklich möglichst viel Freiheit genießen. Das müsste möglich sein. London macht das jetzt vor. Paris ist eine Fahrradstadt geworden. Es ist möglich. Kopenhagen ist es schon so lange. Oh, die denken schon gar nicht mehr drüber nach. Amsterdam. Warum müssen Berliner denken, dass man nur mit einem AMG durch die Stadt walzen kann? Und also von mir als ein Tipp als Hobby-Urologe, der Penis wird wirklich nicht länger durch Hubraum. Das ist ein Mythos. Das muss ich hier mal ganz knallhart in diesem teils medizinischen Podcast auch nochmal kurz erwähnen.
Ist wissenschaftlich widerlegt, habe ich auch schon gehört.
Ja, richtig.
Fahrradfahren ist ein Abbild der Gesellschaft und Fahrradfahren hat auch viel mit Klima zu tun. Inwiefern würdest du sagen, muss auch dieser Klimagedanke mehr in die Normalität des Fahrradfahrens kommen, weil du hattest es, als wir gestern das Vorgespräch hatten, auch gesagt, wir momentan haben wir auch die Möglichkeit, durch den Fahrradverkehr die Klimakatastrophe, die nicht mehr abzuwenden ist, einigermaßen zu designen. Inwieweit brauchen wir mehr Umweltdebatte beim Fahrradfahren?
Das halte ich für das zentrale Thema. Also ich glaube, dass das Fahrradfahren zentral wie Laufen in das Selbstverständnis eingehen muss. Nur dann hat man eine Chance. Dass man nicht sagt, das Selbstverständnis ist, ich habe ein Auto, schlimmstenfalls mit 18 den Golf von den Eltern gekauft vor der Tür oder sowas. Natürlich ist das erfreulich und schön, aber katastrophal für das große Ganze. Und das große Ganze, und jetzt kommen wir vom Fahrradfahren auf sozusagen die persönliche Entscheidung in der Behandlung der Klimakrise, ist das, was wir retten müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Mobilität ist ein großer Baustein in der Art, wie wir gerade Zivilisation und Gesellschaft leben. Aber sie ist nicht wie ein festgeschriebenes Gesetz im Stein von Rosetta, dass alle sich mit dem Auto bewegen müssen. Das stimmt nicht. Man kann sehr gut mobil sein, man kann moderner sein, als würde man sozusagen so tun, als lebt man in den 80ern, wenn man aktiv das Fahrrad als das Fortbewegungsmittel nimmt. Warum ist es so schwierig? Weil es bedeutet, und jetzt kommt's, dass man sich mehr bewegt. Ist das wirklich unser Interesse? Also sozusagen ein großer Wesensanteil von uns allen Menschen, das kann man einfach nur faktisch anerkennen und muss es nicht bewerten, ist, dass wir faul sind. Wenn wir nicht dazu getrieben sind, bewegen wir uns lieber nicht. Jetzt kann man aber einfach sagen, also dass der Aufwand eben, früher sind ja die Menschen noch viel mehr gelaufen oder sowas. Jetzt der Aufwand kann verringert werden in der Fortbewegung, wenn man sich sozusagen Erleichterung verschafft durch ein Fahrrad. Wenn man ein Auto nimmt, hat man gar keinen Aufwand mehr und keine Bewegung mehr. Und damit ist man sozusagen wieder im Nachteil. Natürlich werbe ich nicht dafür, wenn ich jetzt nach Frankfurt oder fahre, dass ich das alles mit dem Fahrrad bestreite. Das ist ja nicht nötig. Aber dazu gibt es ja auch die Bahn. Aber ich bin wirklich dafür, dass alles, was man Umkreis nennt, und da rede ich von 20 Kilometern in 360 Grad Radius, wirklich, wirklich, fast jedem von uns ist das zumutbar als Fahrradstrecke. Und wem es nicht zumutbar ist, das wird irgendwann dann übersichtlich und die sollen um Gottes Willen natürlich von uns geschützt werden. Aber wenn man Kindern eigentlich eher sagt, ich fahre dich bis zum Schultor und da steigst du dann aus und dann läufst du 50 Meter zum Klassenraum und dann wieder zurück, dann hole ich dich dann ab. Hast du heute 2 Stunden Sport? Ach, da hast du deine Sportschuhe vergessen, hast nicht gemacht. Okay, alles klar, dann komm erst mal rein und spiel ein bisschen iPhone. Dann, also ich meine, ich mache das natürlich jetzt auch Spaß, dieses Horrorszenario. So ist es ja nicht, aber in gewisser Weise pampern wir uns so stark selbst, dass wir nicht die Chance haben, Mobilität als natürlichen Moment in unserem Leben zu akzeptieren.
Wurdest du früher von deinen Eltern zur Schule gefahren?
Naja, da sind wir schon in medias res. Also ich würde sagen, ja und nein. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen und die nächste Schule war schon mal 4 Kilometer entfernt. Schulbus gab es teilweise. Aber sozusagen der normale Bus fuhr 3-mal am Tag und natürlich nicht so, dass es genau passte. Meine Mutter war aber jetzt die Lehrerin und die ist jeden Tag mit dem Auto, wir reden von den 80ern, die 4 Kilometer zur Grundschule gefahren und hat mich dorthin mitgenommen. Manchmal bin ich eben auch mit dem Schulbus gefahren, deswegen habe ich vorhin gezögert. Dann bin ich ins Gymnasium gegangen, etwas weiter weg, nämlich 17 Kilometer. Und ich bin diese Strecke, glaube ich, armselig, vielleicht 3-mal mit dem Fahrrad gefahren hin zurück. Das war mir dann zu viel. Obwohl ich ein Dorfkind bin und eigentlich sozusagen jeden Tag auf dem Fahrrad gesessen habe und sehr gerne. Also sozusagen zu denken, das ist Teil von Mobilität, das war nicht in der Denkvorrichtung meiner Eltern drin. Dass man sagt, du fährst jetzt aber auf dem Fahrrad. Nicht deswegen, also auch Faulheit natürlich, wir sprachen drüber, aber eben auch, meine Eltern hatten schlichtweg Angst, dass mir was passieren könnte. Also das war noch weniger als jetzt. Also ich glaube, als ich in der 11. Klasse war oder sowas, also wirklich eher Richtung Abitur, da gab es dann einen Fahrradweg. Vorher war da einfach nichts. Es war, also mit dem Fahrrad da, und das war bergig, ich komme aus dem, also Rande des Obenwalds, da musste man strampeln und sozusagen, da fuhren die Autos auch wirklich mit außerhalb geschlossener Ortschaften 100. Also das war gefährlich.
Und erinnerst du dich noch daran, wie du Fahrradfahren gelernt hast?
Selbstverständlich. Das hat auch wirklich einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht, also mein Vater war ein begeisterter Autofahrer. Der ist auch Werkzeugmacher geworden bei Adam Opel in Rüsselsheim und hat dort mit Begeisterung diese Lehre gemacht. Das fand er das Tollste von der Welt, Autos, ja. So, und hat dann auch für die Autoindustrie partiell gearbeitet. Also erst in der Forschung und dann für Autoreifen. So, das war immer so sein größtes Ding. Aber angefangen hat er eigentlich mit, nach der Flucht, da aus irgendwie sich aus alten Fahrrädern ein eigenes Fahrrad zusammenzubauen. Und ich glaube, diese Begeisterung konnte er mir vielleicht sogar unbewusst mitgeben, dass man sagt, also es ist einfach toll, sich drauf zu setzen auf so ein Fahrrad, und das bewegt sich dann, indem man einfach nur ein bisschen seine mit den Beinen strampelt. Und deswegen war ihm, glaube ich, sehr daran gelegen, dass ich auch relativ früh für damalige Verhältnisse relativ früh begonnen habe mit dem Fahrradfahren. Da war ich vielleicht 5 oder so. Und also es gab dann auch Kinder, die haben erst mit 8 Fahrradfahren gelernt. Und das war für mich nicht denkbar und für Gott sei Dank für meinen Vater oder meine Eltern eben auch nicht. Und da erinnere ich mich daran, dass ich auf einem roten Fahrrad mit weißen Ballonreifen gesessen habe. Er hält mich am Kragen hinten vorsichtig fest. Und ich brülle nicht festhalten, nicht loslassen. Er sagt nein, nein, und irgendwann tut das doch. Und in Mischung aus Ärger und Freude fahre ich das erste Mal allein. Das ist der entscheidende Moment. Ich glaube, ab da war auch sozusagen die Liebe zu dieser Art der Fortbewegung geboren und festgesetzt für immer.
Und hast du dich danach eher zum Robin Hood-Fahrer, den du ja vor ein paar Minuten angesprochen hast, entwickelt? Also bist du eher so forsch und wild und ungestüm gefahren, weil es eben auf dem Land war? Oder warst du eher so der defensive Fahrer in der Jugend?
Naja, ich bin ja sehr hörig von meinem Wesen her, und meine Mutti hat gesagt, ich soll das nicht machen, dann habe ich es auch nicht gemacht. Manchmal war ich so ein bisschen aufmüpfig und das ist so scheiße, was man halt so macht, so irgendwie. Ich fahre jetzt einfach voll durch über diese Rechts-Vor-Links-Kreuzung. Ich höre ja, wenn einer kommt, bis ein anderes Fahrrad kam und solche Sachen. Diese ganze Scheiße, die man vielleicht auch auslassen kann. Aber ich habe sie gemacht. Aber sehr schnell, also sozusagen dann in der Stadt zu fahren, das war dann echt nochmal eine andere Herausforderung, weil, wie gesagt, man hat ja eigentlich Platz auf dem Land sozusagen. Und wenn man jetzt nicht gerade auf den Bundesstraßen fährt, sondern so dann im, so wie ich, so im Dorfrand, Neubaugebiet, da ist das problemlos. Da muss man pro Stunde 3 Autos ausweichen oder irgendwie sowas. Das ging natürlich dann alles gut. Aber dann war irgendwie klar, dass ich es so gut können muss, dass ich mich auch wirklich nicht selbst gefährde. Und dadurch, also ich habe das genossen, ich habe schon immer gerne ich habe jetzt, glaube ich, 3 Führerscheine gemacht, und einer davon ist eben dann auch, also Fahrradführerschein oder diesen, wie heißt das, Fahrradprüfung, ne? Im Westen hieß das Fahrradprüfung, so mit Wimpel und so, ne?
Ja.
Dann eben Führerschein natürlich, also Autoführerschein, und dann den Bootsführerschein. Ich fand alles drei immer ganz toll, irgendwie sozusagen die Regeln für Fortbewegung zu lernen. Und habe das auch immer sehr gut abgeschlossen. Also nicht, dass ich da, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern glaube ich, weil ich da auf einmal so voller Elan war für das Lernen von, so sind Regeln, und wenn man das so macht, kann dir eigentlich nichts passieren, du kannst voll Spaß haben. So.
Der regelhörige Matthias Matschke, da kann ich mir dich als Verkehrspolizisten echt sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, Grundfrage, was haben wir denn falsch gemacht? Also das würde ich gerne mal mich sagen. Na, das haben wir im Falschen gemacht. Ja.
Aber du hast trotzdem auch mal einen ziemlich heftigen Fahrradunfall miterlebt, oder?
Ja, also ich bin wirklich mal mit dem Fahrrad losgefahren. Ich hatte eben, wie sich das gehört, so ein grünes Bonanza-Rad von meinem Cousin. Und der hatte halt so eine Gangschaltung, so wie so in so einem Mustang oder sowas. Es waren die 80er, aber das Fahrrad war noch wie ein Auto, die Gangschaltung. Und das Fahrrad war aber noch aus den 70ern und halt so Anfang, Ende 70er, so ein Bonanza-Rad. Und da konnte man eben schalten, 1. neutral, 2 und 3. Warum auch immer man neutral, also N braucht fürs Fahren, ist völlig sinnlos. Und da bin ich einmal angefahren und der hatte nicht ganz sauber geschaltet, und dann bin ich so durchgetreten und das Fahrrad fiel so richtig schön langsam zur Seite, und ich habe mich noch abgestützt mit der Hand, ein kleines Knöchelchen dieser vierzähligen Knöchel in der Handfläche gebrochen, ein Stück Zahn ab und 9 Stiche am Kinn, hat mich das alles gekostet. Und das war natürlich total scheiße, weil das ist so doof, man fühlt sich dann so blöd. Aber das war alles selbst verschuldet natürlich, und denkt nur, warum kann ich nicht gut Fahrrad fahren? Aber andere Sachen, bin auch schon in Berlin angefahren worden. Also jetzt nicht so mit vom Rad fliegen, aber so, weißt du, so halt so gedätscht, so mit dem Spiegel. Und man denkt, sag mal, geht's noch? Ja. Und dann auch selbst so blöd, so sich selbst beweisen im November noch, späten November noch auf der Straße Fahrrad fahren zu können und dann im Fahrradkreisel bei Glatteis voll auf die Fresse und so ein Scheiß. Also das passiert ja leider alles. Und vieles ist vermeidbar davon und andere Sachen eben sind nicht vermeidbar sozusagen.
Ja, und glücklicherweise lernt ja der Mensch auch dazu. Also ich nehme an, du würdest heute nicht mehr im November bei Glatteis durch Berlin Fahrrad fahren.
Genau, da irgendwann kommt dann sozusagen die steigende Angst dazu oder diese, oder sagen wir mal, eine andere Bewusstseinsstufe, wo man denkt, ah, Sakrament, was mache ich hier eigentlich? Und sich so gewahr werden. Also ich kenne es noch vom Motorradfahren. In meiner unsteten Jugend bin ich dann auch Motorrad gefahren und ich weiß noch den Moment, wo ich wirklich an der Rechts-vor-Links-Kreuzung dachte, wo mir wieder mal die Vorfahrt genommen wurde und mich nur gerettet hat, dass mein Fahrlehrer wirklich gut war und mir gesagt hat, nee, du musst für die anderen denken. Und mir das wirklich das Leben gerettet hat und dachte, was mache ich hier eigentlich? Wie mich schugge ist das sozusagen, um das Fahrgefühl, das ja unbestritten sehr schön ist, genießen zu können, so viel Risiko auf sich zu nehmen. Und da habe ich auch aufgehört, ja.
Für die anderen mitdenken ist auch ein gutes Stichwort, das ich dann hätte an den Fahrradpolizisten Matthias Matschke, weil es ist ja gerade in so einer Großstadt wie Berlin, wo wirklich fast täglich oder wöchentlich wahrscheinlich man irgendwie in brenzlige Situationen kommen kann, es ist ja ein schmaler Grat zwischen ich fahre defensiv und schütze mich selber und ich fahre irgendwie mit breiter Brust und selbstbewusst, um den anderen auch zu signalisieren, hey, ich bin vollwertiger Verkehrsteilnehmer. Wie findest du da für dich die richtige Balance?
Ich glaube wirklich, dass man eben immer wieder klar machen muss, ich halte Verkehrsregeln ein, dass man eben nicht den Robin Hood rauskehrt, weil das wird nichts. Das ist wirklich dann nur sozusagen, wer ist besser, wer ist schneller, wer ist wendiger. Das ist komplett fehl am Platze in jeder Form von Verkehr. Für Geschlechtsverkehr möchte ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Selbst da würde ich denken, wer es besser ist, ist der falsche Ansatz. Aber sagen wir mal, im Bereich Straßenverkehr ist das immer sozusagen eine, um im Bild zu bleiben, Sackgasse. Deswegen versuche ich wirklich klar zu machen den anderen Verkehrsteilnehmern, ich halte mich an Regeln, ich biege auf dem, wie gesagt, ich fahre nicht über rote Ampeln, ich kürze nicht ab über, oh Gott, hoffentlich sieht mich morgen nicht jemand, wie ich das mache. Aber ich würde jetzt mal von behaupten, ich fahre nicht dann mal schnell über die Fußgängerampel oder solche Sachen, sondern ich warte eher wie so ein Prinzipienreiter an der roten Ampel. Warum? Weil es besser ist. Weil das heißt irgendwie, ich akzeptiere grundsätzlich die Regelungen, die nicht völlig beliebig oder sinnlos sind. Und jetzt zur anderen Seite, die du gerade beschrieben hast, die breiten Schultern, die braucht man da dennoch. Also, und es ist ganz komisch, es ist wirklich, als wäre man ein blödes Insekt oder Tier oder wie mit übersichtlich großer Hirnleistung. Je größer man ist, desto mehr haben die Leute Respekt. Also, wenn ich mit meinem normalen Fahrrad fahre, versuche ich sozusagen mit möglichst gerecktem Kopf zu fahren, um Länge zu machen. Ja, interessiert die Leute mehr oder minder. Wenn ich mit dem Lastenfahrrad fahre, das dreirädrig ist, also sozusagen vorne auch eine Breite hat, verbreitere ich meine schmalen Schultern auf einen schönen Radstand, breiten Radstand, dann fahren die Leute anders vorbei. Und nicht nur, weil sie sozusagen mehr ausweichen müssen, sondern weil was hermacht, als wäre es ein kleines Auto. Und das ist dumm, aber es ist einfach so. Nicht, dass ich dafür eine Lösung hätte, aber man muss sich dessen gewahr sein.
Matthias, du hast gerade das Lastenfahrrad schon angesprochen. Das hast du jetzt seit einem guten halben Jahr, hast du mir erzählt. Wie und warum kam es bei dir zum Lastenfahrrad?
Der Grund für das Lastenfahrrad ist eigentlich darin zu suchen, dass ich den Willen hatte, die Freiheit, die ein Fahrrad bietet, noch zu optimieren mit dem Engpass. Man kann nicht noch andere Personen, wenn man jetzt nicht lustig mit dem Tandem unterwegs ist und es sind nicht mehr die Knopfhoff-Show 90er oder 80er, sondern mit anderen Personen, mit anderem Material oder anderen Tieren oder irgendwas unterwegs sein, dass das irgendwie kein Problem ist. Ich kannte das eben aus Kopenhagen, wo ich mal in Christiania war, diesem Stadtteil mit den berühmten Fahrrädern. Und die haben ja sozusagen da aktiv ihre Fahrräder als Hauptfortbewegungsmittel. Und das ist schon mal eine ziemlich überzeugende Geschichte, wenn man dort ist. Ebenso kannte ich das eben aus Amsterdam, die ganzen Backvieze und so weiter und die Art, wie das dort gehandhabt wird, ist es ganz normal, dass du ein Fahrrad hast, das eben nicht nur dich, sondern eben auch die ja, Material transportieren kann. Das ist so, als würden wir sagen, ja, ich habe ein Auto, das hat aber keinen Kofferraum, es hat auch keinen Beifahrersitz, sondern es ist ein Sportwagen eigentlich. Ich bin zwar nicht so sportlich und fahre auch nur einmal im Monat maximal, aber ich hab's. Also das ist, ich habe auf einmal gemerkt, so, das ist doch überhaupt nicht förderlich. Also ich lebe doch ganz anders. Ich habe oftmals Sachen dabei, ich schmeiß die einfach dann rein und habe mich eben für dieses Fahrrad entschieden, das ich habe, das Butchers and Bicycles, weil es durch die Technik mich überzeugt hat und wirklich auch durch den Vorteil, dass man eine erwachsene Person dort mitnehmen kann, wenn man will. Setzt man einfach vorne rein und das ist auch erlaubt und es hat auch einfach die Option, dieses Ganze von jetzt fahren wir los und lass schnell machen, weil wir haben, sonst sind wir zu spät, aber wir sind ja im Stau oder wir finden keinen Parkplatz und dieser ganze Mist fällt halt weg. Und das ist so ein zuträglicher Moment für die Mobilität. Das darf man nicht vergessen.
Und mit welchen Erwartungen bist du dann ins Lastenradfahren reingegangen? Weil viele Leute, die noch nie auf einem Lastenrad saßen, die mögen jetzt vielleicht denken, sperrig, klobig, man kommt nicht um die Ecken, man findet auch mit dem Lastenrad nie einen Parkplatz. Mit welchen Erwartungen bist du da reingegangen und wie sieht jetzt eigentlich der Alltag bei dir mit dem Lastenrad aus? Wofür nutzt du das?
Ich benutze das Lastenrad wirklich sehr oft, also zum Einkaufen, zum auch einfach mal, also nach Charlottenburg, also zu meinen Eltern bin ich auch schon damit gefahren. Das ist sozusagen in mein Leben ganz normal integriert. Also wie gesagt, also ob man da nun Tiere, Kinder oder Material hat, alles ist möglich. Deswegen denke ich da nicht mal mehr drüber nach. Also es gibt auch noch Momente, wo ich, also meine Mutter mit 89 Jahren habe ich zur Knie-OP mit deren Auto, also mit dem Auto meines verstorbenen Vaters gefahren. Das habe ich gemacht, weil meine Mutter, der ist auch nicht mal beizubringen zu sagen, Mensch, setz dich doch mal ins Lastenrad mit kaputtem Knie und 89 Jahren, das muss doch möglich sein. Nein, das ist nicht nötig. Aber, und das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen, sozusagen, dass ich sie in ihrem Auto dorthin fahre. Aber ich, für mich sieht mein Leben ja anders aus. Ich kann das gut machen. Ich habe auch sozusagen die Möglichkeit, mich so gegen Wind und Wetter zu schützen, dass es nicht unangenehm ist. Das ist ja mittlerweile alles heute nicht mehr so wie früher. Deswegen ist das aktiv in mein Leben transportiert. Ich mache eigentlich alles mit dem Fahrrad oder mit der BVG. Und wenn die BVG richtig geil ist, dann optimiert sie auch noch irgendwie, dass man so easy mit Fahrrädern und jetzt kommt's, Lastenrädern auch da rein und rauskommt, dass die Mobilität völlig unbeschwert wird.
Kannst du ein bisschen von dem Fahrgefühl, was ein Lastenrad mit sich bringt, erklären? Weil ich persönlich selber saß beispielsweise auch noch nicht auf einem Lastenrad.
Also die Welt des Lastenfahrrads teilt sich in zwei Hemisphären, wie das Hemisphären an sich haben, nämlich Zweirad, Dreirad natürlich. Zweirädrig kann ich sagen, also ich bin alles Test gefahren, weil ich wirklich wissen wollte, was ist nun wirklich das Beste. Zweirädrig ist es sicher so, dass so die also über eine lange Stange die Umlenkung immer noch die bessere Option ist, als wenn du einen Kasten hast, den du so, wie man das aus alten Filmen kennt, sozusagen der Bäckersjunge muss sozusagen eigentlich einen großen Kasten um die Ecke schieben und wenn er zu schnell führe, würde er umfallen und es ist auch alles umständlich und so weiter. Also dieses Oldschool-Bugfeeds-Gefühl habe ich auch schon ausprobiert, das war aber sehr schnell nicht meins. Wie gesagt, sind Zweiräder eigentlich auch eine Option, aber das ist halt eine wackelige Geschichte. Du musst halt wirklich immer dir klar machen, du musst bei jeder Ampel anhalten, so wie man das vom normalen Fahrrad gewöhnt ist, aber du musst halt unter Umständen auch mal 50, 60, 70 Kilo in Balance halten. Was alles nicht so schwer ist, aber es ist ein bisschen aufwendiger. Der Fahrkreis, der Wendekreis und Radius bei den Kurven ist natürlich größer, aber mein Gott, also das ist jetzt alles im Bereich des Machbaren. Mich hat dieses dreirädrige Fahrrad so überzeugt, weil man wirklich ein Fahrgefühl herstellen kann, das dich vergessen lässt, dass du auf einem Lastenrad sitzt. Also dieses Fahrrad, was ich da jetzt besitze, geht in die Kurven. Du kannst dich, also das hat eben so eine Neigungstechnik und da kannst du dich eben in die Kurven lehnen, so als würdest du auf einem normalen Fahrrad sitzen. Und das ist wirklich toll. Ansonsten ist das ein extrem eben auch dänisches. Also das sage ich nur wegen der Möglichkeit an Erfahrung und mit viel Erfahrung durchdachtes Fahrrad, das ich schwer empfehlen möchte.
Und hattest du schon mal Parkplatzprobleme mit dem Lastenrad in Berlin?
Sagen wir mal so, ich hatte schon mal menschliche Parkplatzprobleme im Sinne von, da können Sie aber nicht parken. Und dann habe ich gesagt, da kann ich aber parken, weil das geht ja nicht anders. Und wenn nicht, können wir gerne da zu den Polizisten da hinten gehen und das mal kurz besprechen, ob ich das darf oder nicht. Und dieses dumme Geschwätz meinerseits hat aber dazu geführt, dass ich dort parken konnte, wo ich wollte. Weil das ist ja immer machbar und arrangierbar. Man muss natürlich wissen, sagen, dass man, es geht ja nie wirklich darum, um das eigentliche Problem, dass man irgendwas verstellt. Wenn man nicht doof ist, verstellt man halt nichts. Stellt das halt nicht dahin, wo es stört. Aber das Doofe ist halt, dass die Leute denken irgendwie, der darf das aber nicht, weil der hat denn vielleicht einen Vorteil, von wo ich nicht weiß, ob ich den nicht auch haben könnte. Oder irgend so ein Scheiß. Und das muss man, aber das ist ja immer so. Von daher ja und nein. Und man lebt halt damit.
Hat dein Lastenrad einen E-Antrieb? Oder nicht?
Es hat einen E-Antrieb und weil ich dann auch wirklich solche Sachen mache, dass ich mit dem Fahrrad dann auch zu meinem Segelboot fahre. Nicht oft, weil ich das oftmals dann eben auch noch anders löse mit meinem anderen normalen Fahrrad und mit der BVG. Und dann fährt man eben zur Havel, dann in meinem Fall Richtung Grunewald und da kann man dann aussteigen. Da darf man eben leider das Lastenrad nicht mitnehmen. Das würde ich aber, wenn ich könnte. Denn das ist eigentlich das Optimum, dass man, also weil das sind dann fast 20 Kilometer. Das ist sozusagen für 3 Stunden Segeln echt zu viel, eine Strecke. Dann hast du 40 Kilometer in Knochen, das ist doof. Aber ich fahre eben auch solche Strecken dann mit diesem Fahrrad und da ist es schon gut, so einen E-Antrieb zu haben. Ich halte es auch für vertretbar, obwohl ich weiß, dass diese Akkus natürlich große Probleme in anderen Teilen der Welt verursachen, zum Beispiel in Argentinien, in den Wüsten, die dann sozusagen das Lithium, was man da braucht, oder was ist das? Ich glaube, dieser Art von Salz, was man dafür braucht. Keine Ahnung, bitte schlagt mich tot, liebe Chemiker, mit bitte nur verbal. Das, was man dort braucht, das wird ja irgendwie mit Trinkwasser rausgewaschen und dann muss man das und so weiter. Das ist, hat ja leider immer solche Problematiken. Ich zähle darauf, dass wir einfach nicht zu doof sind, uns irgendwann einen Antrieb, der auch einen E-Motor antreibt, was natürlich viel besser als jeder Verbrennungsmotor ist, das müssen wir uns einfach mal klar machen, herstellen können, so einen Akkumulator, der auch wirklich Dinge ohne diese Art des schädlichen Abbaus akkumulieren kann. Daran glaube ich einfach.
Und der Schritt, den du vor dem Kauf des Lastenrads gegangen bist, war ja vor knapp 5 Jahren, dass du dein geliebtes altes Auto verkauft hast. Du bist es lange und gerne gefahren, oder?
Ich bin mein Auto lang und gern gefahren, weil es das schönste Auto ist, das man sich vorstellen kann. Ein Volvo 940, so richtig oldschool, wie die Autos eigentlich sozusagen schon immer dann aussahen, so seit 50 Jahren oder so. Aber irgendwann merkte ich einfach, dass, so blöd das klingt, ich habe dann gedacht, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, was ich hier mache. Und ich habe das jetzt, ich habe 17 Jahre lang gefahren, ohne große Reparaturen und dachte aber irgendwann, warum? Also wie oft steht das rum und ich fahre nicht damit oder wie viel Reparaturen kostet das, obwohl eigentlich nichts Größeres dran ist oder Wartung, wie viel Benzin, was mache ich hier einfach eigentlich? Meistens fahre ich alleine oder oft, viel zu oft fährt eine Person in diesem Auto und nicht 5 oder auch mit zusätzlicher Rückbank 7 oder sowas. Was mache ich hier? Das ist ja so wie in L.A., als damals auch schon, dass die Klimaproblematik bekannt war, als die Leute dann irgendwie die mehr Personen im Auto hatten, auf den verstopften Straßen dann irgendwie sich so Plastikpuppen oder sowas oder aufblasbare Puppen da reingesetzt haben, damit sie diese Spur benutzen durften, die da vorgesehen war für mit Autos, die mit mehr als eine Person nur fuhren und so. Dann dachte ich, nee, also das ist alles in mir Schugge, das wird nichts. Das wird mich nicht in die Zukunft fahren, dieses Verhalten. Das wird mich ewig ein 80er-Jahre-Approach haben lassen. Das muss man doch gar nicht machen. Also ich will doch voranschreiten. Außerdem will ich nicht, dass ich die Klimakrise noch verstärke. Das geht nicht. Ich will das Gegenteil. Ich will es irgendwie noch in der Hand haben, dass ich unseren Kindern etwas hinterlasse, was ich auch vorfinden durfte. Und das tun wir gerade das Gegenteil von. Das war der Grund.
Und fiel es dir schwer, dieses Auto abzugeben oder war das eher mit Erleichterung verbunden?
Es war eine große Erleichterung zu denken irgendwie, ah, oh, ist das schön. Und wie gesagt, es gibt immer wieder auch Momente, wo ich mir ein Auto miete, also durch also sozusagen dieses Miles und Drive Now und dieses ganze Zeug. Das mache ich natürlich auch. Oder wie gesagt, das Auto meiner Eltern bewege ich für solche Sachen, wie ich es vorhin erzählt habe. Wenn ich meine Mutter ins Krankenhaus fahre, ja. In der Summe sind das dann natürlich viel weniger Fahrten als früher, wo ich dachte, ich muss jetzt dahin mit dem Auto fahren. Muss ich nicht. Deswegen war das eine große Erleichterung für mich. Wirklich eine spürbare physische wie psychische.
Was ich erstaunlich finde, ist, du hast schon mehrfach dargelegt, wie unangenehm und gefährlich und ja eklig eigentlich Radfahren in Berlin sein kann, dass du aber trotzdem sagst, ich lebe in Berlin seit 30 Jahren und Fahrrad ist neben den Öffis meine Wahl Nummer 1 bei den Verkehrsmitteln. Woher kommt das?
Naja, wie ist diese Stadt aufgebaut? Diese Stadt ist keine Autostadt. Ja, also erstmal war sie ein Pupsdorf bis zur Gründerzeit und dann Groß-Berlin. Aber damals schon, ich glaube, wann war das? 1924 oder sowas, war der Potsdamer Platz der verkehrsreichste Platz Europas. Aber nicht nur wegen der Autos, die es damals auch schon anfänglich gab sozusagen, sondern wegen der Straßenbahn, wegen der Busse. Also das war sozusagen die Mobilität, die in dieser Stadt war. Und wenn man, also die vielgescholtene BVG bringt dich eigentlich wirklich ziemlich gut an jeden Winkel unserer im Durchmesser, glaube ich, 60 Kilometer großen Stadt. Und das ist schon machbar. Und so ist die Stadt eigentlich auch aufgebaut. Als ich hierher kam vor 30 Jahren, war es so, dass die Berliner sagten, nee, ich laufe. Ich fahre mit der BVG oder ich laufe. Und ich frage auch nicht, wo ich muss, lieber verlaufe ich mir. fand ich irgendwie einen ganz guten Ansatz. Also da war sozusagen klar, man bewegt sich. Man bewegt sich, um irgendwo hinzukommen. Man bewegt sich zu Fuß und was man nicht über die große Distanz machen kann, macht man über die BVG. Und das Tolle ist, das ist das Wunder dieser Stadt, man braucht, ob man nun 3 Stationen fährt oder 30, was ja durchaus möglich ist, irgendwie braucht man immer 40 Minuten, egal wohin man fährt. Und das genieße ich und das plane ich ein und dann ist diese Fahrt auch sehr toll. Und ob die nun partiell mit dem Fahrrad ist, ob sie nun wirklich sogar nur mit dem Fahrrad ist oder ob sie mit der BVG ist, das ist alles möglich. Und so kann man gut in dieser Stadt sein, denn egal, ob man in Stuttgart, was ich keinem wünsche, aufwächst oder in anderen Städten, so wie ich in Darmstadt, was ich auch keinem wünsche, kann man wirklich mobil sein, ohne Anstrengung, aber ohne Auto. Das ist möglich. Es ist nur in unserem Kopf. Und man kann, und das lass mich noch kurz hinzufügen, es ist so ein Zuwert. Also weil du jetzt nochmal den Bogen zurückgeschlagen auf meine Fahrt gestern mich angesprochen hast. Es war einfach toll, für diese 10 Minuten durch den Tiergarten zu flitzen und zu denken, oh, ist das schön. Man riecht kurz, wie das da riecht. Man diesen frischen Frühling, der noch herrscht, es ist nicht zu heiß. Und man ist eigentlich dankbar und denkt, ah, ihr Stinkautos, geht weg und genießt doch eigentlich alle, dass man hier durch eigentlich eine im Prinzip relativ grüne Stadt fahren könnte.
Ja, dieser grüne Aspekt, der ist ja auch eigentlich ein großer Vorteil Berlins und der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dieses bewusste sich fortbewegen, das ist, finde ich, auch ein Aspekt, der in der ganzen Mobilitätsdebatte noch relativ kurz kommt, weil ich meine, wenn man im Auto sitzt, dann geht es wirklich in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht gerade einen Roadtrip macht oder im Wohnmobil lebt oder so, geht es meistens darum, wirklich von A nach B zu kommen. Aber beim Radfahren geht es ja auch um den Weg an sich. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen stärker in die Debatte mit reinbringen, klar kommt es auch darauf an, wie und wo man sich bewegt, jetzt durch ein baustellenverbautes Hamburg oder durch einen ekligen anderen Ort fährt man auch ungerne. Aber ich glaube, wenn man mehr auf dieses bewusste Fahrerlebnis setzt, dann kriegen wir vielleicht auch noch ein paar mehr Menschen aufs Fahrrad.
So ist es. Also dazu müsste man aber vielleicht wirklich auch sich selbst ein bisschen Disziplin aufschreiben. Also damit meine ich, dass man sagt, der Weg ist ein Bereich des Lebens. Also wenn man irgendwo hinfährt, ist das nicht nur ein Hetzen irgendwohin. Und das merkt man beim Fahrrad vielleicht noch besser, weil wenn man hetzt, ist man geschwitzt und ist völlig fahrig auf dem Sattel und das ist völlig sinnlos. Also man muss Das hat ja immer Konsequenzen. Ne? Wenn man sagt, ich fahre mit dem Fahrrad, dann kann man eigentlich relativ gut einschätzen, wie lange man braucht. Und das stimmt auch meistens, weil Fahrradstaus sind übersichtlich häufig in Deutschland. Und man kann es sich eigentlich auch so einteilen, dass man eben nicht völlig geschwitzt ankommt. Das heißt aber, dass man sich damit beschäftigt, nicht nur mit A oder B, also Ziel, Start und Ziel, sondern dass man sich auch mit der Zeit dazwischen beschäftigt und als Lebenszeit begreift. So wie wenn man sagt, also im Schauspiel sagt man immer, was ich sehr treffend finde, Arbeitszeit ist Lebenszeit, deswegen müssen auch Proben irgendwie für ein Theaterstück oder so, müssen gut sein. Also natürlich sind die auch mal scheiße, aber es muss einem gut gehen. Ich finde, von A nach B muss es einem gut gehen. Und das ist durchaus möglich mit dem Fahrrad. Dazu muss man aber eben umwerten und sagen, das ist, wenn ich da diese 20 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten fahre, ist das Lebenszeit.
Und diese Umwertung, wenn ich den Gedanken noch kurz aufgreife, das geht ja auch übers Fahrrad hinaus. Es geht ja im Grunde auch die Umwertung und die Umwidmung des Platzes, durch den man sich bewegt. Weil wenn man am Ende dann so ähnlich wie in Barcelona mit den Superblocks oder ja, Kopenhagen ist ja ein viel zitiertes Beispiel, wenn man sich auch gerne durch diesen Raum bewegt, ist es ja auch nochmal was ganz anderes, weil man dann natürlich auch nicht nur die zwischen 18 und 35 oder 55-Jährigen aufs Fahrrad kriegt, sondern eben auch noch Leute, die sich das sonst womöglich gar nicht trauen. Also vor allen Dingen eben die jüngeren und die ältere Generation.
Das glaube ich auf alle Fälle. Ich glaube wirklich, also wenn man das zum Normalfall macht und wenn man wirklich auch gut Fahrrad fahren kann, gut heißt eben umsichtig, vielleicht auch mit dem von uns vorhin genannten Bewusstsein, was man da macht, dann kann das richtig toll sein. Und die Wahrnehmung der Stadt, wie gesagt, also ob das nun der Tiergarten ist oder egal, wo man fährt, das ist eine ganz andere Geschichte. Man nimmt seine eigene Stadt ganz anders wahr. Man wertet damit seinen Lebensraum auf. Davon bin ich fest überzeugt. Das kann man mit dem Auto nicht leisten. Also mein Vater, lebte er noch, würde mir widersprechen und sagen, also nein, und das, aber das ist eine andere Generation. Die sozusagen da war, das war eher so die Entdeckung von, was Mobilität kann oder irgendwie sowas. Aber heute sind unsere Ansprüche ganz anders und dafür gibt's Gründe. Und man könnte diese Ansprüche viel besser erfüllen, würde man sozusagen sich selbst anders zu diesem Verkehrsmittel positionieren.
Bist du mit deinem Vater, dem Autofan, mal zusammen Fahrrad gefahren?
Das ist richtig. Da gibt es sehr schöne und sehr peinliche Momente, von denen ich gerne berichte. Nämlich, also es war, wie gesagt, dieses Fahrradfahren und Beibringen, das war einfach ein sehr wichtiger Moment. Ich glaube, dass sowas schweißt irgendwie zusammen. Ja, da ist einer und der will, dass man sich fortbewegen können kann mit mehr als nur zwei Füßen und der bringt es einem bei und dann kann man das und irgendwie ist das ein sehr intimer und lustiger und schöner, wenn auch steiniger mit unterweg. Da werde ich vielen Leuten sagen, etwas erzählen, was sie schon wissen. Es gab aber zum Beispiel auch natürlich solche Momente, wo meine Eltern mit mir dann auch mal, was man eben so, autofreier Sonntag, ne? Ja, heute fahren wir Fahrrad. Das wäre das irgendwie so, heute leisten wir uns irgendwie was ganz Besonderes. Ja, und mein Vater hat dann sehr früh schon die Angewohnheit gehabt, sich so für sowas anzuziehen. In seinem Fall war das seine Lederwanderhose und ein rot-weiß kariertes Hemd. Ich weiß nicht, ob es das bei einigen Klingelleuten auslöst, aber so sahen Eltern oftmals aus, wenn sie sich gegeben haben als heute habe ich frei, heute habe ich Genusszeit. Und das war aber sozusagen für ihn dann auch quasi die Uniform zum Fahrradfahren. Und als ich, glaube ich, in der 9. Klasse war oder so, wie gesagt, ich bin am Rande des Odenwalds aufgewachsen und in einer Schule in Darmstadt gewesen, in einem Gymnasium. Und meine Lateinlehrerin hatte irgendwie ausgefunden, dass man im Odenwald eine Villa, eine alte römische Villa, da beim Ausgraben archäologisch helfen kann. So und unter Anleitung natürlich. Und dann hat sie gesagt, da fahren wir jetzt eine Woche lang hin ins Landschulheim. Und irgendwann hat mein Vater mich dann frühmorgens damit überrascht am Frühstückstisch, dass er sagte, ja, wir warten ja gestern bei Elternabend. Ich habe mich da jetzt freiwillig gemeldet, dass ich dort mitfahre bei der Fahrradtour, die uns eben von Darmstadt nach dorthin begleiten sollte. Und das war hochnotpeinlich für mich, mein Vater mit so Wildleder, Dreiviertels Wanderhose und rot-weiß kariertem Hemd, der da vor meinen, also wenn man in der 9. Klasse ist, ist da schon viel Potenzial für Peinlichkeit. Und die anderen haben gesagt, hier ist dein Vater oder was, wie sieht der aus und so. Das war natürlich alles da. Das war so ein Moment, wo ich mein Fahrrad sehr verfluchte und dachte, warum können wir nicht einfach mit dem Auto oder mit dem Bus fahren, so wie andere das auch machen. Aber das fand eben nicht statt. Und dadurch haben meine Lateinlehrerin und mein Vater diesen Tross von Neuntklässler-Jugendlichen mit Fahrrädern angeführt. Ja.
Das heißt, du bist dann nicht unmittelbar neben deinem Vater gefahren?
Nein, ich bin ganz hinten gefahren natürlich und habe mich auch bewusst trödelig und aufmüpfig gegeben.
Ich würde noch mal kurz auf deinen Beruf als Schauspieler beziehungsweise auf die Medienbranche eingehen, weil im Grunde, also du arbeitest jetzt seit, ich weiß nicht, über 30 Jahren als Schauspieler und das ist ja eine Branche, deren, ja, ich würde fast sagen, Selbstzweck ja die Außendarstellung und die Öffentlichkeit ist. Das heißt, die Filmindustrie hat auch eine gewisse Lenkungswirkung und auch eine Vorbildfunktion. Und ganz, ganz häufig ist es ja so, dass die Helden und Protagonisten immer irgendwie in den dicksten Autos rumfahren. Inwieweit siehst du da Potenzial auch, dass man das auch anders darstellt, dass man eben den Helden vielleicht auch mal zumindest die Stadtfahrten, die machbar sind, irgendwie mit dem Fahrrad zuteilt? Oder ist das von meiner, also ich habe von der Filmindustrie keine Ahnung, vielleicht denke ich mir da auch gerade was aus, was gar nicht geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht den einen oder anderen Hebel geben könnte.
Die Filmindustrie an und für sich gibt es ja nicht. Also es gibt Kino und es gibt Fernsehen und da gibt es, obwohl die dieselben Mittel benutzen, Unterschiede. Kino kann vielleicht mehr noch Visionen entwerfen und hat auch eine schwindende Kraft. Das muss man leider ganz faktisch anerkennen. Gehen wir deswegen mal aufs Fernsehen, weil das sozusagen das ist, was uns täglich begleitet, oder Streamingdienste wären dann auch dasselbe. Wenn man dort einem Helden ein Fahrrad zuschreibt als Fortbewegungsmittel, dann kann man davon ausgehen, dass man einen Öko oder ich versuche jetzt bewusst sozusagen diese Nennung so zu beschreiben, erzählen will oder jemanden, der wie man das so schön in konservativen Kreisen so klimabewegt ist oder so, dass man das erzählen will, weil man sagt, ja, damit zeichnet man natürlich ganz deutlich eine Figur, dass jemand sich fortbewegt mit eigener Muskelkraft auf einem Fahrrad. Also ich wüsste nicht mal ein Beispiel, also außer die Ferien des Monsieur Hulot, wo er sozusagen als Komiker auf dem Fahrrad sehr virtuos und die Stunts selbst gemacht hat. Ich erinnere, also wer es noch nicht gesehen hat, erinnere ich daran, er als Postmann da die Brücke verfehlt und mit voller Wucht in den Bach fährt. Das ist schon ein ziemlich geiler Stunt. Das sind aber eben natürlich Ausnahmen. Also das macht man immer nur, wenn man Komik erzählen will oder irgendwas.
Ist das aber nicht gerade das Problem, dass man mit diesem Narrativ, wenn wirklich ein Protagonist ein Fahrrad hat, dass man das automatisch an ein Charakterbild knüpft und nicht das einfach als gegeben, als normal ansieht?
Das ist das Problem. Und da kann man nicht mehr und nicht weniger sagen. Das ist das Problem. Also dass man sagt, also dieser Charakter muss ein Fortbewegungsmittel haben, das motorisiert ist, am besten mit einem Verbrennungsmotor und am besten ein deutsches Fabrikat, das Sicherheit und Verlässlichkeit und Plumsi-Wumsi suggeriert. Das ist einfach so. Da wird auch nicht viel zu machen sein. Ich würde eher sagen, es ist ja sogar so, dass, obwohl wir alle wissen, wie scheiße Zigaretten sind, wenn Helden ein Problem haben, dann rauchen sie meistens eine, auch heute noch. Und das ist das ähnliche Konstrukt, dass man sagt, dass diese Narrative sind so tief verankert, dass man denkt, dass sie unumstößlich sind. Das sind sie natürlich nicht, aber wer heute also selbst ein E-Fahrrad einem Kommissar zudichtet, einer Figur, der sagt, das ist halt, soll halt skurril sein. Das ist, glaube ich, der arrogante Blick darauf. Und das ist erstmal unumstößlich.
Hast du für eine deiner Rollen mal bewusst aufs Auto verzichtet oder bist du für eine deiner Rollen mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen?
Wir hatten, als wir Professor T. Entwickelt haben, war uns sehr schnell klar, dass er einer ist, der nicht Fahrrad fährt. Das war aber sozusagen aus der Figur heraus sehr leicht zu erklären. Das ist einer, der der hat eine Phobie gegenüber möglichen verschmutzbaren Flächen und ein Auto kann sehr schmutzig sein und so weiter. Also das heißt, also es war für uns leicht zu behaupten, dass er einer ist, der nur maximal mitgenommen wird oder eben irgendwie auftaucht und dann wieder weg ist und keiner weiß, wie es gemacht hat, aber sicher nicht Auto fährt. Das war uns klar, der hat keinen Führerschein oder der jedenfalls benutzt, zumindest benutzt er das Auto nicht. Aber das war wirklich eine Ausnahme. Wie gesagt, auch das ist ja eine skurril ist ein furchtbares Wort, aber es ist eine eigenbrötlerische Persönlichkeit gewesen, der man auch sowas zuschreiben kann. Aber selbst ein Familienvater, sozusagen, also was auch Gesellschaft, in der wir leben, abbildet, irgendwo in einem urbanen Umfeld oder so, die haben immer Autos. Weil man natürlich auch denkt, das ist vielleicht auch eine Art des Anbieterns, weil man denkt, ja, wir wollen ja auch das Leben, also die Leute sollen sich ja leicht identifizieren können und alle fahren ja Auto. Aber dass die Identifikation über andere Dinge stattfindet und gar nicht darüber, was der für ein Auto fährt, das ist ja eigentlich eher sozusagen nur so der kapitalistische Anteil, die kapitalistische Sichtweise daran, ja, das ist noch nicht da.
Vielleicht müssen wir auch dahin gehen, weil ich meine, Mobilität, vor allen Dingen, wenn es ums Auto geht, hat ja extrem viel mit Repräsentanz und Außendarstellung und Ego zu tun. Wir haben vorhin schon über die Größe der Geschlechtszelle gesprochen, die damit wissenschaftlich belegt nicht vergrößert werden kann. Vielleicht müssen wir versuchen, auch das Fahrrad stärker als Statussymbol aufzuladen. Ich meine, vielleicht sind wir auch schon an diesem Punkt, wo das geschehen ist, aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um auch diesem symbolhaften Status des Autos entgegenzuwirken.
Da würde ich gerne mal ein Brainstorming machen dazu. Weil wenn wir uns den Status quo anschauen, also das meine ich da wirklich ernst, weil möglich ist es bestimmt, aber der Status quo ist ja, wenn man von Statussymbol spricht, ich habe das Carbon-Bike, das zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegt und dieses und jenes hat und da und dort noch Gramm einspart und ich will damit auch Triathlon fahren. Ich komme leider nicht so oft zum Trainieren, aber ich habe es schon mal da und ich bin am Wochenende damit 60 Kilometer gefahren. Das ist ja eigentlich sozusagen das Bild. Also da sozusagen kommen wir über den Sportwagenbereich, ja, der aber auf deutschen Straßen, Normalstraßen und nicht auf Rennstrecken stattfindet. Das ist aber nicht das Ding. In gewisser Weise, und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, ich lebe in Berlin-Mitte und ich habe ein Lastenfahrrad im preishöheren Segment und sozusagen ich entspreche dem Klischee eines Hipsters. Also auch ich fahre in gewisser Weise ein Statussymbol. Aber das macht ja noch nicht aus, dass man sagt, aha, wenn du einen Status erreichen willst oder irgendwas, was dann als konsequent kommen könnte, dann kaufe ich mir sowas. Die Leute kaufen sich eher das Auto. Das heißt also, ist der Weg sozusagen, wie wir es mit dem Auto gemacht haben, das Richtige, über den Status zu kommen, oder ist ein anderer Weg richtig?
Vielleicht ist es gar nicht so sehr, dass ich damit meine, das Statussymbol als das Automodell, als das Fahrradmodell, sondern Statussymbol im Sinne von der Art der Fortbewegung. Dass es eigentlich erstmal scheißegal ist, ob ich einen 5.000 Euro Carbonrahmen habe oder ob ich den alten Drahtesel habe, aber dass wir dahin kommen müssen, dass Fahrrad das neue normal wird, das Fahrrad das neue cool wird und nicht irgendwie der dicke AMG.
Ja, das verstehe ich. Das ist allerdings auch schwierig. Also das ist, glaube ich, auch eine, man muss sogar sagen, wirklich, also das meine ich auch nicht arrogant, eine Bildungsfrage. Also sagen, wo man sagt, also wo man Leuten wirklich eben auch darüber mit ihnen redet, dass diese Art der Fortbewegung auch wirklich cool ist. Weil vorgelebt wird ihnen etwas anderes durch lebende Vorbilder, aber auch eben durch fiktive. Wir sprachen drüber, also in Film, Funk und Fernsehen. Das Problem mit dem Vorleben ist einfach, dass viele Leute sich dann retten von, ach so, du bist ja ein Öko, oder mir als ein Mensch, der versucht, sich so gut wie möglich vegan zu ernähren, wird oftmals auch gesagt, wie das ist übrigens gar nicht so gesund, wie alle immer sagen. Und die Hafermilch ist ja so und so und so und so, wo man sozusagen irgendwie eine Ecke sucht, die also verschmutzbar wäre, damit das vorbildhafte Bild des Sprechers, der sowas sagt, Hafermilch ist ja gar nicht gesund, sozusagen irgendwie eine Rettung finden kann für das, den eigenen Lebensstil. Deswegen ist das schwierig, glaube ich, dass man sagt, ich bin besser als du, hast du ja jetzt auch nicht behauptet, aber ich meine sozusagen, das ist, glaube ich, schnell die Abfolge, dass man sagt, ich versuche ein besserer Mensch zu sein, weil ich Fahrrad fahre. Ich finde aber, es ist gar nicht schlimm, wenn man ein besserer Mensch sein will. Es ist nicht schlimm. Man macht's eben, ich bin ja nicht ein besserer Mensch sein als die anderen. Ich will aber ein besserer Mensch sein, als ich bin oder sein kann. Und ich benutze viel zu viel fossilen Brennstoff immer noch. Also, wenn ich jetzt einmal fliege hin und zurück, dann habe ich schon ein Drittel dessen fast verbraucht, was ich an CO2 verbrauchen kann pro Jahr. Also, und dann, da ist da aber noch nicht meine Heizung und mein Elektro oder mein Auto oder irgendwelche Verbräuche dabei. Das ist Meschugge, das kriegt man nicht hin. Und ich meine, du hast schon recht, wie kann man es schaffen, ja, dass man sagt, das ist aber sozusagen das Statussymbol im Sinne von, ich versuche wirklich der Umwelt gerecht zu werden. Und das Problem ist damit, dass wir, glaube ich, ob wir in Ost oder West aufgewachsen sind, ist ganz egal, eigentlich mit Progress als anstrebenswertes Ziel konditioniert worden sind. Und eigentlich müsste man sagen, sich anzupassen der Natur müsste jetzt das oberste Ziel werden. Sich in der Natur bewegen zu können, ohne dass man Oppression, Unterdrückung auslöst. Das finde ich das eigentliche Ziel. Weil wir tun so, als würde uns das hier alles gehören. Aber wir sind nur hemmungslose, asoziale Mieter. Mehr sind wir nicht. Und unsere Nachmieter ist unsere eigene Mischbuche.
Ja. Und der müssen wir ja irgendwie die Wohnung, die Mietverhältnisse einigermaßen brauchbar noch überlassen. Und da ist natürlich das Fahrrad eins der wichtigsten Möglichkeiten, ja, um in der Mobilität, die allgegenwärtig ist, die in unserer DNA ist. Ich meine, da kommt man ums Fahrrad gar nicht drum herum.
Das glaube ich auch. Aber das ist wirklich, wenn man das von, wie mit allem, wenn man das von Kindesbeinen an nicht lernt, dass das der Normalfall ist, dann wird nichts passieren. Obwohl wir wirklich mit dem Arsch zur Wand stehen. Sagt man das, wenn man sagt, wenn Matthäi am letzten ist, wie heißt das? Mit dem Rücken zur Wand. Mein Fehler, Entschuldigung. Ja. Nee, man muss den Arsch an die Wand kriegen und man steht mit dem Rücken zur Wand. Alles klar. Genau. So, ich hab's mit Anatomie nicht so. Alles klar.
Ja. Du bist ja für deine Arbeit an unterschiedlichsten Sets in den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands und auch darüber hinaus unterwegs. Und du bist ja nicht nur am Set, sondern da gibt's ja auch mal irgendwie Arbeitspausen, Feierabende und so weiter und so fort. Wie erkundest du die Regionen, in denen du drehst? Spielt das Fahrrad da auch eine Rolle?
Sehr. Also zum einen habe ich gerade aktiv schon angefangen zu überlegen, ob ich mir nicht ein Klapprad kaufen kann. Und das sozusagen, weil ich eben auch nicht mehr fliege, dann im Zug mitnehme und aussteige und denke, ihr könnt mich doch alle mal, ich brauche hier keiner abzuholen. Ich fahre selbstständig zum Hotel und komme dort an und kann dann eben auch in der Drehpause oder am Abend oder so nochmal eine Runde drehen. Das geht natürlich auch anders. Jetzt zum Beispiel, als ich in Magdeburg gedreht habe für den Polizeiruf, da habe ich es sehr genossen, mir vom Hotel ein Fahrrad auszuleihen und dann die Elbe auf und runter zu fahren. Und das ist so unfassbar schön. Also vielleicht ist dadurch auch dann meine Liebe zu Magdeburg, die, auch wenn ich dort nicht mehr Kommissar bin, nach wie vor da ist. Weil also Menschen und Dinge mit schlechtem Ruf haben manchmal eine Vogelfreiheit. Und das ist in der Stadt im Fall von Magdeburg, der Stadt Magdeburg, auf alle Fälle so. Das ist nämlich schön da. Und das ist, da sind coole Leute. Und das kann man verstehen, wenn man da mit dem Fahrrad rumguckt. Weil auf einmal ist man dann wie im Straßenbild und nicht so irgendwie so eine abstrakte Figur oder sowas, sondern man weiß, wie es da riecht, man weiß, wie es dort ist, man kommt viel näher an Mensch und urbane Struktur ran. Und wie gesagt, also der Radweg da an der Elbe, das möchte ich jedem ans Herz legen. Das ist so schön.
Ja, der Elbe-Radweg ist echt ein Erlebnis. Und würdest du, oder in welche Stadt, in welche Region würdest du gerne nochmal deine nächste Radtour, egal ob mit Brompton, Klapprad oder mit deinem Butchers and Bicycles E-Bike machen?
Also, ich würde es gerne umdrehen und sagen, ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, nicht irgendwo mit dem Fahrrad fahren zu wollen. Also ich würde jetzt mal so eine Stadt wie L.A. ausnehmen. Wahrscheinlich ist es da auch möglich, aber diese Stadt existiert ja eigentlich nur, weil wegen der großen Behauptung von Mobilität ist vierrädrig und mit Verbrennungsmotor ausgestattet. Aber unsere Städte, die ja meistens doch irgendwie entweder auf so einem mittelalterlichen, auf einer mittelalterlichen Struktur fußen oder auf einer Struktur, die übersichtlich ist, sage ich mal, es ist eigentlich überall schön. Also ich hätte Lust, im Thüringer Wald Fahrrad zu fahren. Ich hätte Lust, das habe ich übrigens auch schon gemacht, fällt mir gerade ein, in Leipzig ist zum Beispiel, finde ich, viel fahrradfreundlicher als Berlin übrigens. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nur in den richtigen Stadtteilen unterwegs gewesen oder so. Ich würde aber auch gerne ins Ausland fahren. Ich würde einfach wirklich gerne mal durch Paris fahren, was ich ja sozusagen schon mehrmals gemacht habe, aber dann immer mit dem Auto und denken, ey, ich kann hier Fahrrad fahren, ist ja unfassbar toll. Das würde ich gerne tun. Natürlich, es ist toll, auch dann raufzufahren nach Kopenhagen, den Fahrradweg und dort in Kopenhagen. Da war ich jetzt unlängst wieder. Welche Natürlichkeit das hat zu denken, ey, so frei kann sich ein Fisch im Wasser bewegen in der Stadt.
Wenn du nach Paris fährst, sag Bescheid. Also die Pläne von Anne Hidalgo, die da die ganze Teile des Seine-Ufers autofrei gemacht hat, das interessiert mich auch auf jeden Fall, weil ich meine, der große Ansporn da sind natürlich die Olympischen Spiele. Ich glaube, die brauchst nicht unbedingt, um eine Stadt klima- und fahrradfreundlich zu machen, aber das sind schon wirklich, ist ein spannendes Projekt und ich bin da auch sehr gespannt drauf, das mal selber auszuprobieren.
Ja, ich glaube, es ist so komisch, dass Urbanität, dass Bewegung in einem urbanen Zusammenhang, dass Bewegung in einem ländlichen Zusammenhang, dass das auf einmal alles so politisch geworden ist. Und ich meine nicht so wie früher, ich glaube, es gibt gar nicht mehr, es gibt Nazis, leider gibt es sie immer noch und die wird es wohl immer geben. Aber dieses Rechts und Links, das aufgrund dessen, was auf uns zukommt, das klingt für mich wie Sprech von Oma und Opa. Ja, so, also unsere Anforderungen sind ganz andere. Wir müssen unseren Arsch retten und wir müssen wirklich gucken, wie wir überleben. Und deswegen ist sozusagen die Frage, wie bewege ich mich von A nach B, auf einmal so politisch geworden und nicht mal unschuldig von, naja, fahre ich halt mal mit dem Auto oder mache ich halt mal dieses oder jenes. Die Kontinuität von Kultur oder kultiviertem Leben besteht nach meinem Auffassen darin, wie wir uns fortbewegen. Das weniger, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist das Fahrradfahren so essentiell wichtig.
Das würde ich fast mal als sehr, sehr schönes Schlusswort nehmen. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch drei Satzanfänge für dich, von denen ich dich bitten würde, die dann einfach ganz kurz mit deinen ersten Gedanken zu vervollständigen.
Okay.
Der erste lautet, auf dem Fahrrad fühle ich
mich seltsam, unbeschwert und gehöre der Stadt und der Natur.
Ohne Fahrrad bin ich?
Ein fortbewegungsbehinderter Mensch, der sich nach mehr Freiheit sehnt.
Und zuletzt, für eine fahrradfreundlichere Gesellschaft wünsche ich mir?
Eine wirkliche Aktivität von jedem Einzelnen von uns und das Bewusstsein, dass wir die Klimakrise wirklich stoppen müssen.
Matthias Matschke ist Schauspieler und Autor. Im September erscheint sein erster Roman Falschgeld und auch da geht es an der einen oder anderen Stelle ums Fahrrad. Matthias, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch.
Herzlichen Dank. Ciao.
Das war mein Gespräch mit Matthias Matschke. Ich denke, seine Leidenschaft fürs Radfahren und auch die Notwendigkeit, am Status quo zu rütteln, das wird in unserer Unterhaltung überdeutlich. Wer 30 Jahre in Berlin lebt und dort fast täglich mit dem Fahrrad fährt, der kann wahrscheinlich gar nicht anders, als sich eine klare Meinung zu bilden. Ich denke auch, dass wir von der Vehemenz und der Power und auch der Deutlichkeit mehr gebrauchen können, mit der Matthias für eine breitere Akzeptanz des Fahrrads in der Gesellschaft wirbt. Klar, in unserer Fahrrad- und Mobilitätsbubble sind die Vorteile und die Dringlichkeit des zweirädrigen Verkehrs längst angekommen. Doch für die Mobilitätswende braucht es eben alle in der Gesellschaft. Aktuell gibt es eben noch viel zu viele Menschen, die auf die Privilegien des Autos pochen. Keine Ahnung, ob da die wissenschaftlich nicht belegte Vergrößerung des männlichen Geschlechtsteils wirklich eine Rolle spielt. Interessant fand ich auch unseren Austausch über die Rollenbilder und Narrative in Film, Funk und Fernsehen. Warum ist eigentlich ein Kommissar oder Familienvater, der mit dem Fahrrad statt dem Auto unterwegs ist, automatisch ein Öko? Können Drehbücher vielleicht ein Hebel sein, um dem Fahrrad auch im Film den Status des Besonderen, des Absurden und Skurrilen zu nehmen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gespräch mit Matthias sehr genossen. Seine Berliner Schnauze, seine Selbstkritik, die klare Kante zu bestimmten Themen und selbstverständlich auch die Vorstellung von Matthias als ordnungsliebenden Verkehrspolizisten. Am Karl-Magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gerteis, Georg Zerpin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Tori Irwin. Wusstet ihr eigentlich, dass der Fahrradreifen, wie wir ihn heute kennen, von einem Tierarzt erfunden wurde? Als Karl Drais um 1813 seine erste Draisine konstruierte, war die noch mit Holzspeichenrädern und einer eisernen Lauffläche der Räder ausgestattet. Einen Platten hat man sich damit also definitiv nicht geholt, aber wirklich komfortabel war die Fahrt vermutlich auch nicht. In den späten 1860er Jahren kamen dann die ersten Vollgummireifen auf den Markt und boten etwas mehr Komfort. Den Durchbruch aber erreichte erst John Boyd Dunlop, ein praktizierender Tierarzt aus Belfast. Er hat den Luftreifen 1887 neu erfunden und kurz darauf auch patentieren lassen. Knapp 10 Jahre später wurden fast alle Fahrräder nur noch mit inzwischen weiterentwickelten Luftreifen verkauft. Mit diesem kleinen Ausritt in die Geschichte von Karl Drais und seiner Erfindung sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.karl.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Podcast-Bewertungen auf den gängigen Plattformen, über Kritik und Feedback zur Sendung oder Ideen und Wünsche, wen wir denn zukünftig mal in den Karl-Podcast holen sollen. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.